Wir sind in Kapitel 9. Das Thema sind Eigenwerte. Schreiben wir die Linearkombination hin, die 0 ergibt und rechnen aus, dass die ganzen Skalare, die beteiligt sind, 0 sind. Ein bisschen clever werden wir uns anstellen, denn wir machen die Induktion über die Anzahl n von Eigenwerten, die wir da haben. Thank you. Verschiedene Eigenwerte ein Eigenvektor ist? Denken wir mal kurz drüber nach. Wir haben jetzt einen Vektor v, nicht der Nullvektor. Und v wird jetzt von Alpha gleichzeitig auf Lambda 1 mal v und auf Lambda 2 mal v abgebildet. Das geht nur, wenn die beiden Lambdas gleich sind. Ansonsten ist das Käse oder Quatsch. Das heißt, bei verschiedenen Eigenwerten finden wir niemals Eigenvektoren für beide Eigenwerte gleichzeitig. Das ist eine dieser schönen Nebenwirkungen davon, dass Eigenvektoren nicht der Nullvektor sind. Insbesondere ist diese Menge V1 bis Vm wirklich eine m-elementige Menge. Das sind m paarweise verschiedene Vektoren. Könnte man irgendwie mit ins Spiel bringen. Und mit der Abbildung, wir wissen ja nichts weiter, wir können nichts anderes tun als abbilden und hoffen, dass die Homomorphie-Eigenschaft zum Beispiel uns da irgendwie weiterbringt. Den Nullvektor mit einem Skalar mal nehme, kommt wieder der Nullvektor raus. Welchen Skalar nehme ich jetzt mal? Ich nehme mal das Lambda m von da oben und habe im Hinterkopf, dass ich ja irgendwie eine m-1-elementige Teilmenge finden möchte, auf die ich die Induktionsvoraussetzung anwende. Das ist jetzt der Hintergrund. Und deswegen schreiben wir jetzt so weiter. Multiplikation mit Lambda m tut dem Nullvektor nichts. Und jetzt kann ich für den Nullvektor wieder die gleiche Kombination einsetzen und bekomme dann, wenn ich 1 Lambda 1 V 1 und so weiter. Bis hin zu μ n minus 1 mal Lambda n minus 1 mal V n minus 1 ist das gleiche wie μ 1, nee, wie habe ich angefangen? Lambda n. Als Linearkombination, diesmal mit einem Summationszeichen. I läuft von 1 bis n minus 1. Und was fasse ich da jetzt immer zusammen? Na, die Reihenfolge ist nicht wichtig, aber ich fange mal auf der rechten Seite an. Das heißt, ich habe immer zuerst die Mühs, die durchlaufen, und das feste Lambda n. Minus das, was auf der anderen Seite steht, da laufen die Mühs und die Lambdas gleichzeitig. Und die Vektoren heißen auf beiden Seiten gleich V1 bis Vn minus 1. Gut, das haben wir jetzt durch hin und her basteln hingekriegt. Und was sehen wir? Wir haben jetzt die Vektoren V1 bis Vn minus 1 benutzt. Die sind paarweise verschieden, kommen aus der Menge V1 bis Vm von paarweise verschiedenen Vektoren, und wir haben in der Induktionsvoraussetzung sozusagen hingeschrieben, dass für n-1 Elemente Geteilmengen die Behauptung richtig sein sollen. Die Behauptung war, dass die eine linearunabhängige Menge bilden. Das heißt also, dass wir jetzt auch diese Menge V1 bis Vm-1 anwenden können, dass die bereits linearunabhängig ist über K. Und wenn man dann eine Linearkombination für den Nullvektor da stehen hat, dann weiß man, dass alle beteiligten Koeffizienten Null sein müssen. Per Induktion wissen wir jetzt, na, was wissen wir? Wir wissen, für alle i aus der Länge 1 bis n minus 1, dass dieser Beitrag hier 0 ist. Das heißt, Lambda n mal i minus i mal Lambda i gleich 0. Das kann ich doch ein bisschen zusammenfassen. Im Körper ist die Reihenfolge bei der Multiplikation egal, und ich habe ein Distributiv gesetzt. Das heißt, ich kann das hier auch schreiben als μi mal in Klammern Lambda m minus Lambda i. Soweit einverstanden? Wann ist das Produkt von zwei Körperelementen 0? Ah, das ging sehr schnell. Vor 100 Jahren ungefähr haben wir uns da in Kapitel 2 mit beschäftigt.
Wenn einer der Faktoren schon 0 ist.
Genau, mindestens einer der Faktoren muss schon 0 sein, anders geht das nicht. Und hier haben wir genau das. Körperelement mal Körperelement, eins von beiden muss 0 sein. Kann die rechte Seite 0 sein? Na, wenn das 0 wäre, dann wären doch Lambda m und Lambda i gleich. Aber i kommt aus der Menge 1 bis n minus 1. Das heißt, da müssten da zwei Eigenwerte gleich sein, die verschiedene Indizes haben. Und das geht nun wirklich nicht. Das steht wieder voraus. Aha, also ist das hier immer nicht 0. Das heißt, das μ muss immer 0 sein, für alle. Das Lemma, das wir da benutzt haben mit den Körperelementen, war 2, 23, Teil 3. Wir sind von 1 bis m minus 1 gelaufen. Und das heißt, in der Darstellung da oben wissen wir jetzt schon 0, 0, bla bla bla. Nur das letzte, das haben wir uns noch nicht angeguckt, das μ n, das t. Aber der Witz ist, wenn hier vorne alles 0 wird, dann steht da nur noch 0 Vektor gleich μ n mal vm. Aber vm ist ein Vektor, der von 0 verschieden ist und deswegen muss das μ n jetzt auch noch 0 sein. Und dann sind wir fertig. Null ist. Aber der Vektor, der hier steht, Vm, ist ein Eigenvektor, der ist also nicht 0, deswegen muss das μ n 0 sein. Das war's, damit sind wir fertig. Und als nächstes möchte ich zwei wichtige Begriffe definieren. Der eine ist der Begriff des Eigenraums. Eigenräume haben wir in Wirklichkeit schon mal in den Übungen gesehen. Jetzt werden die formal eingeführt mit Bezeichnungen und wir sehen später, warum die so wichtig sind. Und dann kommt noch der Begriff der Diagonalisierbarkeit. Diagonalisierbar ist ein Wort, das ich im Laufe der Vorlesung 100-mal falsch aussprechen werde, weil ich da jedes Mal einen Knoten in der Zunge kriege. Auf Englisch ist es noch viel schlimmer, da kann ich das gar nicht. Und diagonalisierbare Abbildungen sind deshalb so schön, weil man da eine Basis finden kann bezüglich derer, die Abbildungsmatrix eine Diagonalmatrix ist. Und schöner geht's nicht. Also fürs Rechnen sind Diagonalmatrizen noch der Traum, oder? Dann definieren wir es mal. Voraussetzung wie vorher. Spektralzerlegung, Spektralsatz, solche Geschichten. Da geht es immer irgendwie um Eigenwerte. Dann kommen wir zu Eigenräumen. Ist Lambda ein Eigenwert? Da kann ich jetzt also immer einfach schreiben, ist Lambda aus dem Spektrum von Alpha. So ist der zu Lambda gehörende Eigenraum you wissen Sie, und zwar, weil wir eine Übungsaufgabe hatten, in der das Thema Eigenwert und Eigenräume versteckt schon vorgekommen ist. Das war in Serie 17, Aufgabe 3. Da haben wir schon ein paar Sachen berechnet, die hindeuten sollten oder vorbereiten sollten auf das Thema Eigenräume. Das heißt, da haben Sie diese Rechnung gesehen. Das ist wirklich ein Eigenraum. So, dann kommt jetzt noch Diagonalisierbarkeit. Wenn wir von Diagonalisierbarkeit sprechen, dann hat das was mit dem Grundkörper zu tun, über dem der Vektorraum lebt. Ich schreibe trotzdem nicht jedes Mal dazu über K, aber ich werde manchmal darauf hinweisen. Und auch bei den Übungsaufgaben kann es sein, dass da mal Aufgaben gestellt werden. Dann heißt es, machen Sie mal für verschiedene Körper das, das und das und gucken Sie mal nach Eigenwerten und so. Dann kann es sein, dass für verschiedene Körper verschiedene Sachen rauskommen. Das soll so sein. Das heißt, dieses über K, was ich jetzt dazu gesagt habe, das schreibe ich nicht dazu. K ist immer mit bei den Grundvoraussetzungen angegeben. Das heißt, wenn ich K ändern möchte, muss ich das ja explizit sagen. Alpha heißt diagonalisierbar genau dann, wenn es eine Basis für den Vektorraum V gibt, eine K-Basis, die die Eigenschaft hat, dass jeder der beteiligten Basisvektoren ein Eigenvektor ist. Von sich selbst. Die anderen Basisvektoren werden nicht gebraucht. Das heißt, hier Beispiel r² über r. Und unsere Abbildung Alpha tut Folgendes. Ein beliebiger Vektor xy aus r² wird abgebildet auf 2x minus y. xy geht auf 2x minus y. Glauben Sie mir bitte einfach, dass das ein Homomorphismus ist. Das rechnen wir jetzt nicht nach. Wir haben diese Art von Abbildung schon häufiger gesehen. Und jetzt gucken wir mal, ob wir nicht eine schöne Abbildungsmatrix hinschreiben können. Wir können ja mal ganz naiv mit der Standardbasis anfangen, 1, 0 und 0, 1. Wohin geht 1, 0 laut Abbildungsvorschrift? Naja, auf 2, 0. Wohin geht 0, 1 nach Abbildungsvorschrift? Auf 0, minus 1. Wer hat dazu Fragen? Nur zum Ausrechnen der Bilder. Okay. Jetzt können wir eine Abbildungsmatrix basteln, stimmt's? Denn wir haben jetzt die Standardbasisvektoren, wir haben die Bilder, dann können wir eine Abbildungsmatrix basteln. Und hier ist sie ja schon. Behut ist jetzt die geordnete Standardbasis. Und dann steht da einfach, was wir ausgerechnet haben, das ist das Schöne bei der Standardbasis, 2, 0, 0, minus 1. Das heißt, die Matrix sieht genauso aus wie das, was wir uns da drüben überlegt haben. Und vielleicht kann mir jetzt jemand sagen, was für Eigenwerte wir haben. Vielleicht kann mir jemand Eigenvektoren sagen. Vielleicht kann mir jemand sagen, ob die Abbildung diagonalisierbar ist, ob sie invertierbar ist. Aber solche Dinge können wir jetzt besprechen, einfach nur, weil wir diese tolle Matrix haben. Diese Frage. Was sehen Sie? Stellen Sie sich vor, es ist mündliche Prüfung. Diese Matrix haben Sie und jetzt sollen Sie wie ein Wasserfall erzählen, was Sie alles wissen. Und ich höre Ihnen geduldig zu. Ja. Die Matrix hat vollen Rang. Was sagt uns das über die Abbildung? Sie ist invertierbar, genau. Das ist die Art von Reflex, die ich brauche. Nachts um 2, wenn Sie jemand weckt. Danke. Was noch? Was noch? Sieht jemand Eigenwerte? Sieht jemand Eigenvektoren? Ja.
Eigenwerte 2 und minus 1.
Ja, und wie sind Sie darauf gekommen?
Weil wir, also ich gerade, weil wir die Matrix genau definiert haben, dass die Eigenwerte diagonal stehen.
Naja, aber wir haben die Matrix einfach nur mit unserer Abbildungsvorschrift gebildet und haben das Wort Eigenwert noch gar nicht benutzt. Das heißt, es sieht so aus, als sei das so entstanden, aber gemacht haben wir es anders. Trotzdem haben Sie recht. Wir müssen uns das jetzt nur noch klar machen. Wie kann ich den Eigenwert 2 sehen? Was für einen Vektor könnte ich nehmen als Zeugen? Also welchen Eigenvektor könnte ich annehmen? Es gibt viele. Ja?
A,0
für alle reellen Zahlen a außer 0 ist ein Eigenvektor für den Eigenwert 2. Also alle skalaren Vielfachen des ersten Standardbasisvektors außer 0-Vektor. Richtig. Das heißt, wir wissen auch schon, wie der Eigenraum dazu aussieht. Moment, ich greife ein bisschen vor. Den Eigenraum habe ich da unten schon hingeschrieben. Der Eigenraum zu 2, da ist er, wird erzeugt von 1, 0. Genau, sehr schön. Vielen Dank. Und jetzt sehen wir auch, was wir für den anderen Eigenwert machen müssen. Der war minus 1. Und auch da können wir einfach gucken, einer der Basisvektoren wurde doch schon auf minus 1 mal sich selber abgebildet. Dann nehmen wir den doch einfach. Dann haben wir einen Eigenvektor. Und dann sehen wir, dass alle skalaren Vielfachen davon auch Eigenvektoren sind, zum gleichen Eigenwert. Das ist übrigens immer so. Das heißt, wir kriegen sofort einen eindimensionalen Teil des Eigenraums. Naja, und r² hat insgesamt nur Dimension 2. Wenn ich also jetzt schon einen Eigenraum habe für 2 und weiß aber, ich habe auch einen nicht-trivialen Eigenraum für minus 1, dann können die jetzt nur beide eindimensional sein. Und insbesondere finde ich eine Basis aus Eigenvektoren. Ich kann einfach die Basis nehmen, mit der ich angefangen habe. Das ist schon eine. Das war jetzt Glück. Normalerweise muss man mehr arbeiten. Wenn Sie sich wünschen, dass ich nochmal so eine Zusammenhangs-Podcast-Folge mache, wo ich Sie zutexte mit diesem Beispiel und wie das in einer Prüfung besprochen werden würde, zum Beispiel, dann sagen Sie es schon, Luc, mache ich gerne. Ich habe jetzt schon zu viel Spaß und muss mich bremsen. Gut, an der Matrix sehen wir, dass die Abbildung diagonalisierbar ist. Wenn Sie eine Abbildungsmatrix sehen, die diese Form hat, dann wissen Sie, dass die Abbildung diagonalisierbar ist. Denn die Basis, die dieser Matrix zugrunde liegt, muss eine Basis aus Eigenvektoren sein, ansonsten könnte die Matrix nicht so aussehen. Diesen Zusammenhang haben wir jetzt einmal gesehen. Einmal in die eine Richtung, einmal in die andere. Sie sind dran.
Warum ist da der Eigenvektor Alpha minus 1 und Alpha 2 nicht
ist nur Konvention. Kann man andersrum machen? Bei mir bitte so. Was für Fragen haben Sie noch? Okay, ich lasse es noch für einen Moment da und wische noch ein bisschen fröhlich. Und dann machen wir uns klar, dass man für diagonalisierbare Abbildungen den Vektorraum zerlegen kann. Der sieht auf einmal sehr, sehr übersichtlich aus. Deswegen lasse ich das noch für einen Moment da. In diesem Kapitel sehen wir mehrere Resultate, die haben etwas unterschiedliche Bauarten. Wir haben Resultate von der Bauart, wenn Alpha diagonalisierbar ist, dann haben wir folgende Information. Meistens ist das Grund zur Freude. Wir haben auch Resultate von der Bauart, wenn das und das und das erfüllt ist, dann ist Alpha diagonalisierbar. Und wir haben auch Charakterisierungsresultate. Aber Vorsicht, es gibt so ein paar Argumente, die funktionieren zwar allgemeiner, wir haben da gleich solche Beispiele dafür, die funktionieren allgemeiner, aber die Hauptaussagen, die wir treffen, gelten trotzdem nur für diagonalisierbare Abbildungen. Deswegen werde ich immer, wenn das da steht als Voraussetzung, dreimal darauf hinweisen, damit Sie nicht auf die Idee kommen, die Sätze zu benutzen in einem Kontext, wo Sie halt nicht wissen, dass die Abbildung diagonalisierbar ist. Auf die Reise gehen. Unsere Voraussetzung haben wir so wie immer. Und Alpha sei ein Endomorphismus und Alpha sei diagonalisierbar. Das setzen wir hier voraus. Schreiben kann. Das heißt, man kann nicht nur die Abbildungsmatrizen so hinschreiben, man kann noch viel mehr sagen, man kann die Eigenwerte so sortieren, dass immer der gleiche da so oft steht, wie es halt nötig ist, damit der Eigenraum die richtige Dimension hat. Und man kriegt alles wohl sortiert. Jeden Vektor kann ich dann schreiben, auf eindeutig bestimmte Weise, als Summe von Sachen, bei denen ich genau weiß, wie die einzeln abgebildet werden. Viel mehr kann man nicht erwarten, was man über eine Abbildung wissen kann. Thank you. keinen Spezialfall, in dem das Baby leicht wäre. Und der Beweis ist nur deshalb ein bisschen länger, weil man eben nicht weiß, ob dieser Spezialfall gerade eintritt. Der Spezialfall ist, dass die Anzahl der paarweise verschiedenen Eigenwerte genauso groß ist wie die Dimension. Wenn man das hätte, könnte man einfach Lemma 9.2 von vorhin zitieren und wäre sofort fertig. Dann hätte man da so eine Basis aus Eigenvektoren. Man wüsste, dass die Eigenräume eindimensional sind, dass man da sofort diese direkte Summe hat, denn es kommt ja von der Basis her. Man hätte nichts weiter zu zeigen. Dass wir hier überhaupt ein bisschen was zu tun haben, liegt daran, dass es passieren könnte, dass da ein Eigenwert dabei ist mit einem riesigen Eigenraum. Und dass man dann eben nicht argumentieren kann mit, naja, die sind alle eindimensional, dann passt das schon. Es könnte sein, dass da Eigenwerte dabei sind mit einem kleinen Eigenraum, Dimension 1, 2 oder so, aber auch welche mit einem riesigen Eigenraum. Wir wissen es einfach nicht. Deswegen müssen wir hier auch ein bisschen argumentieren. Und ich führe erstmal Notation ein. Verschiedene Eigenwerte können wir höchstens finden. Na, höchstens so viele, wie die Dimension angibt. Das ist Lemma 9.2, was uns das sagt. Was ist gut zu wissen? Wenn wir mehr verschiedene Eigenwerte hätten, dann hätten wir eine Basis, die zu groß ist im Vergleich mit der Dimension. Das heißt, das wissen wir schon mal. Und was wissen wir noch? Na, wir wissen, dass man, wenn man mit einer Basis anfängt, sich die einzelnen Vektoren schnappen kann, die Erzeugnisse bilden kann und dass man dann eine direkte Summe bekommt, die den ganzen Vektorraum ergibt. Dass DI ein Eigenvektor zu Alpha ist, denn so haben wir jetzt hin? Wir haben B1 gefunden, wir wissen, irgendein Eigenwort gibt es dazu. Dann nenne ich den Lambda 1. Die Eigenwerte hatten ja vorher noch keine Namen, das wollen wir gerade erst finden. Dann nehme ich den zweiten Basisvektor B2. Ich gucke, ist es der gleiche Eigenwert? Wenn ja, dann sage ich halt, der heißt Lambda 2 und ich merke mir, Lambda 1 und Lambda 2 sind gleich. Oder ich habe einen neuen Eigenwert gefunden und nenne den dann halt Lambda 2. So kann ich die Notation wählen. Und jetzt habe ich da möglicherweise ein paar Eigenwerte als doppelt hingeschrieben. Das ist aber für den Moment nicht schlimm. Was wir jetzt schon gesehen haben, ist, dass V als Summe dieser Eigenräume darstellbar ist. Denn jeder Basisvektor, der hier auftaucht, liegt in einem Eigenraum. Das heißt, V ist die Summe der Eigenräume und die einzige Frage ist, warum ist diese Summe direkt tun. Na, bei der direkten Summe hat man ja Summanden, in unserem Fall also solche Eigenräume, und da muss man sich klar machen, dass wenn man einen der Summanden nimmt und die Summe der übrigen, dass dann der Durchschnitt nur aus dem Nullvektor besteht. Das ist jetzt noch zu tun. Das heißt, wir schreiben die Summe einmal hin. Im Prinzip machen wir, was machen wir? Wir nehmen einen Vektor, der gleichzeitig in einem Eigenraum liegt und in der Summe aller anderen und machen uns klar, dass der einzige Vektor, der das erfüllen kann, der Nullvektor ist. Lambda aus dem Spektrum von Alpha und jetzt definiere ich den Eigenraum von Lambda und die Summe der Eigenräume über die anderen. Dafür führe ich jetzt die Summe dieser Eigenräume, wenn man über alle Eigenwerte läuft, eine direkte Summe, die den ganzen Vektorraum ergibt. Insbesondere kriegen wir jetzt die Anzahl der Eigenwerte, die wir brauchen, indem wir einfach gucken, wie viele verschiedene Eigenräume wir da finden. Daher kommt dann diese Zahl m. Das heißt, in Wirklichkeit haben wir, wenn m und n verschieden sind, bei den Basisvektoren immer mehrere, die zum gleichen Eigenwert gehören. Das ist dann nebenbei mit rausgekommen. Heißt also, bei einer diagonalisierbaren Abbildung ist es nicht nur so, dass man eine Basis aus Eigenvektoren findet, man weiß sogar noch mehr. Man weiß, dass alle Eigenwerte dann sichtbar sind. Und insbesondere sieht man in der Abbildungsmatrix, die so entsteht, alle Eigenwerte, die Abbildung hat. Und das ist eine besondere Erkenntnis, die halten wir gleich noch kurz fest. Und wir halten noch was fest. Wir haben ja nämlich ein Argument gesehen, so ein bisschen vereinfacht, was man auch benutzen kann, wenn die Abbildung nicht diagonalisierbar ist. Diese Geschichte, die wir gerade gemacht haben mit den Eigenvektoren, dass also ein Vektor nicht Eigenvektor zu zwei verschiedenen Eigenwerten sein kann oder zu verschiedenen Kombinationen, das hatte nichts mit der Diagonalisierbarkeit zu tun. In Wirklichkeit war das ein eigenständiges Argument und das schreiben wir auch jetzt nochmal eigenständig hin. Also erst eine kurze Bemerkung. Ist Alpha diagonalisierbar und Alpha ist die ganze Zeit ein Endomorphismus? So macht jede Basis aus Eigenvektoren alle Eigenwerte sichtbar. Und mit dem sichtbar machen meine ich, dass wenn man dann die Eigenvektoren abbildet, alle Eigenwerte vorkommen. Das ist das eine. Das andere ist ein Korollar. Na, es ist nicht wirklich ein Korollar, aber ich formuliere es so, weil es nämlich folgt aus einem Argument aus dem Lemma von gerade. 9,5. Wenn unsere Voraussetzung 7 gilt und wenn Alpha ein Endomorphismus ist, und zwar irgendeiner, hier brauche ich nicht die Voraussetzung der Diagonalisierbarkeit, dann gilt für je zwei verschiedene Elemente des Spektrums. Themas Projektion, das hatten wir schon mehrmals in der Vorlesung und in den Übungsaufgaben. Das war auch wieder so ein Vorgriff. Projektion, schönes Thema, das man mehrmals braucht. Und wir überlegen uns dann die sogenannte Spektralzerlegung. Wir werden uns nämlich klar machen, dass bei diagonalisierbaren Abbildungen nicht nur die Abbildungsmatrix übersichtlich ist, die wir mit so einer speziellen Basis kriegen, sondern bei der ganzen Abbildung könnte man sagen, die ist sehr übersichtlich. Man kann sie schreiben als Summe von Projektionen, die modifiziert sind mit den Eigenwerten. Und das ist sehr praktisch. Da sind Fragen. Welche Formulierung? Genau. Wenn ich zwei verschiedene Eigenwerte nehme, und zwar egal welche beiden, Hauptsache die sind verschieden, deswegen je zwei verschiedene, egal welche. mit Ihnen bespreche, möchte ich ein bisschen motivieren, was passiert. Und das kann ich an diesem Beispiel ganz gut machen. Es ist gut, dass es noch da ist. Schauen Sie nochmal auf diese Abbildung und was die macht. Auf der ersten Komponente macht die Abbildung mal 2. Auf der zweiten Komponente macht die Abbildung mal minus 1. Das heißt, wir können die Abbildung verstehen, indem wir sie auf den beiden Teilräumen verstehen, die von 1,0 und von 0,1 erzeugt werden, und dann zusammenbasteln. Man könnte die Abbildung Alpha, die wir hier haben, beschreiben, indem man sagt, nimm die erste Komponente und rechne die mal 2, nimm die zweite Komponente und rechne die mal minus 1, fertig ist die Abbildung. Das heißt, man kann die quasi zerlegen. Und dieses Zerlegen ist das, was bei der Spektralzerlegung passiert. Bei diagonalisierbaren Abbildungen funktioniert das nämlich immer. Ich kann immer meine Vektoren abbilden, indem ich sage, ich zerlege die und ich sage, auf dem ersten Stück mach mal das, auf dem zweiten Stück mach mal das, auf dem dritten Stück mach mal das. Da sehe ich die Eigenwerte. Das ist die Idee der Spektralzerlegung. Hier haben wir sie schon gesehen. Jetzt brauchen wir aber noch die Wiederholung der Projektion, weil die Projektion nämlich mathematisch das fasst, ordentlich, was ich gerade umgangssprachlich bezeichnet habe mit mach auf der ersten Komponente das und auf der zweiten Komponente das. Hier ist die Projektion. Das ist teilweise Wiederholung, aber ich schreibe es trotzdem nochmal hin. Es kam vor in Serie 18, in Übungsserie 18. Als Summe von kleinen U's aus den U's. Von 0,1. P1 nenne und das P2, was würde jetzt die Projektion P1 machen? Na, die gibt mir von jedem Vektor den Vektor, der in der ersten Komponente das hat, was da war, und in der zweiten 0. Das heißt also, dass der Vektor xy ganz allgemein abgebildet wird auf x, 0. Das ist die Projektion auf U1. Was macht die Projektion auf U2? Die macht das gleiche mit der zweiten Komponente. Aus dem allgemeinen Vektor xy wird der Vektor 0y. Und jetzt kann man formulieren, was ich vorhin gesagt habe mit erster Teil, zweiter Teil. Ich bekomme, was die Abbildung auf dem Eigenraum von minus 1 tut, indem ich projiziere und dann als Abbildung nehme mit minus 1 multiplizieren. Und genauso kann ich auch die erste Komponente projizieren und sagen, da ist die Abbildung mit 2 multiplizieren. Das ist die Idee hinter der Spektralzerlegung, und wenn ich die gleich hinschreibe, werden Sie genau das sehen, was da in dem Beispiel so gut erkennbar ist. Und den Namen kann man sich vielleicht so merken, Spektralzerlegung deshalb, weil man den Vektorraum entlang des Spektrums der Abbildung zerlegt. Das wäre unsere Standardvoraussetzung. Und Alpha sei ein diagonalisierbarer Endomorphismus. Die Voraussetzung ist wichtig. Man kann diese Idee mit der Projektion auf Eigenräume und so, die kann man generell betrachten. Aber das, was hier jetzt gleich steht, das gilt nicht allgemein. Denn dafür brauchen wir, dass man V als direkte Summe von Eigenräumen schreiben kann. Seit n aus n, Lambda 1 bis Lambda n Eigenwerte. Möchte ich kurz innehalten und mit Ihnen zusammen überlegen, warum das sinnvoll ist, was ich da hinschreibe. Es ist nicht verboten, Sätze zu formulieren mit Voraussetzungen, die keinen Sinn ergeben. Dann sind diese Sätze halt nicht besonders oft anwendbar. Aber ich finde es schön, an solchen Stellen einmal kurz innezuhalten und zu überlegen, ist das sinnvoll? Kann ich die Projektion auf diese UIs sinnvoll definieren? Die Antwort ist ja, und zwar, weil wir uns vorher klar gemacht haben, dass man bei diagonalisierbaren Abbildungen den Raum als direkte Summe der Eigenräume schreiben kann. Das heißt, die Eigenräume geben mir so eine direkte Zerlegung, wie sie da oben steht, U1 bis UM diesmal, nicht U1 bis UK. Aber das heißt, ich kann alles anwenden, was da steht. Ich habe so eine eindeutige Darstellung von jedem Vektor als Summe von Vektoren, die aus den Eigenräumen kommen, und kann dann die Projektion definieren. Wenn ich das nicht hätte, dann wäre nicht klar, was diese Projektion tut. Deswegen ist es wichtig, dass wir das nochmal festhalten. Die Voraussetzungen sind bis hier also ganz sinnvoll. Die Frage ist, kommt was Schönes raus? Na, es gilt, dass man die Abbildung Alpha schreiben kann als Summe von Abbildungen. Und zwar nimmt man immer die Eigenwerte und multipliziert die mit den Projektionen. Und die Summe all dieser Abbildungen ergibt Alpha. Wir werden uns dann gleich mal daran erinnern, wie man Abbildungen addiert und sowas. Haben wir irgendwann schon mal gemacht. Das ist die erste gute Nachricht. Die Abbildung lässt sich wirklich schön zerlegen, so wie wir es gerade im Beispiel gesehen haben. Und es gilt noch was, und das ist praktisch manchmal für irgendwelche für den Beweis. Hoch runter A. Ja. Klar. Wo sind wir? Beweis von was? Das Schöne ist, dass die Aussagen, die hier stehen, so einfach sind. Eine Abbildung ist gleich einer anderen Abbildung. Wie zeigt man, dass zwei Abbildungen gleich sind? Kein Problem. Sie tun das Gleiche, genau. Gleicher Startbereich, gleicher Zielbereich, Sie tun das Gleiche. Danke. Und wie zeigt man, dass zwei Abbildungen vertauschbar sind? Na, man rechnet diese beiden Sachen aus und zeigt, dass die gleich sind. Ja, zeigen, dass Abbildungen gleich sind, können wir. Das ist eine Vergleichsübung. Das heißt, wir erinnern uns kurz an das Erwartung von vorher. Dann habe ich in Wirklichkeit die Summe über Lambda I mal V jeweils abgebildet. Definition dieser Rechenregeln. Oder nicht die Definition, sondern die Definition dieser Verknüpfung, also der Skalarmultiplikation für Homomorphismen und der Addition von Homomorphismen. Das benutze ich hier. Und wenn Ihnen das komplett spanisch vorkommt, dann würde ich Sie bitten, nochmal in der Vorlesung zurückzublättern an die Stelle. Das war irgendwo in Kapitel 5 möglicherweise oder 4, wo wir uns nämlich den Vektorraum der Homomorphismen angeguckt haben. Und da haben wir darüber gesprochen, wie man Abbildungen sinnvoll addieren und skalar multiplizieren kann. Da sehe ich das dann. Jetzt haben wir uns gerade überlegt, V abgebildet mit der Projektion Pi I ist einfach immer nur das UI an der richtigen Stelle. Denn so war die Größe gewählt. Dann bekomme ich also die Summe I gleich 1 bis M Lambda I mal UI. Oh, wunderbar, das ist genau das, was da oben steht. Also sind die gleichen. Toll. Jetzt kommen Alpha und Pi I in beiden Richtungen hintereinander ausgeführt. Da nehme ich mir irgendwie her. Und das V behalte ich. Und ich rechne aus. Womit möchte ich anfangen? Ich möchte anfangen mit der linken Seite. V abgebildet mit Alpha Stern Pi I. Allgemein. schon lügt, dann kriegen Sie eine Preview und eine Podcast-Folge, in der ich erkläre, was ein Prozent ist. Sinnvoll machen kann. Und wenn ich jetzt nicht kommentiert hätte, dass wir da diesen Körper haben und den so bezeichnen, dann hätten Sie zu Recht irgendwann gesagt, Moment mal, wieso machen Sie das da? Da steht gar kein Körper, das dürfen wir gar nicht. Und Sie hätten völlig recht gehabt. Okay, warum das Ganze? Na, wegen des nächsten Lemmas. Dann hat Voraussetzung. Die Dimension von V soll mindestens 1 sein. Alpha soll ein Endomorphismus sein. und bastle Polynome mit Matrizen. X mal die Einheitsmatrix der Größe n minus die Abbildungsmatrix A. Das ist eine Matrix, in der x steht. Und davon möchte ich jetzt die Determinante berechnen. Dazu muss ich wissen, dass da irgendwo ein Körper rumläuft, über dem das alles, also über dem die Matrix definiert ist. Die Einträge sind jetzt Polynome, die kommen aus diesem Körper,